Jetzt geht's zum Thema. Seek justice. Gerechtigkeit erstreben oder suchen. Gerechtigkeit für die Stadt. Wir werden das in zwei Teilen eines Vortrags von Harald Sommerfeld jetzt hier vor unseren Ohren und Augen entfaltet bekommen. Harald Sommerfeld muss ich wahrscheinlich vielen auch nicht vorstellen. Ich soll nicht so nah an die Kante gehen, damit es keine Rückkopplung gibt. Ja. Er ist Vorsitzender von Gemeinsam für Berlin, aber erst seit einem Jahr etwa, ist Berater, selbstständiger Berater für urbane Transformation, also genau der passende Referent für eine Transforum-Tagung. Aber das Transforum gab es, bevor dein Titel entstand. Hat sich schon ziemlich lange jetzt im Vorfeld, monatelang mit der Thematik Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Gerechtigkeit vom Glauben her befasst. Harald ist für mich persönlich auch ein guter Freund. Ihr werdet das gleich merken, er ist total anders als ich und das genießen wir besonders, dass wir so unterschiedlich sind und uns deswegen gegenseitig immer wieder ermutigen können und auch herausfordern können, Neues zu denken und anders zu denken und weiter zu denken, weil Gott es von uns so erwartet und uns dazu ermutigt. Harald Sommerfeld, jetzt zur Thematik, erster Teil, Hinsehen.
Gerechtigkeit für die Stadt hinsehen. Hinsehen will gelernt sein. Deswegen habe ich euch einige Bilder mitgebracht, an denen wir das Hinsehen üben können. Rechts dieses Bild wird den ganzen Abend hier zu sehen sein, weil ich an ihm einige Dinge deutlich machen möchte. Man sieht hier auf den ersten Blick, dass das ein Bild ist, das einen großen Unterschied darstellt. Es ist aufgenommen in São Paulo in Brasilien und zwar in Morumbi, im reichsten Stadtteil von São Paulo. Und trotzdem gibt es in diesem reichsten Stadtteil solche Gegensätze. Rechts sehen wir eine Luxuswohnanlage. 250 Quadratmeter pro Wohnung. Auf jedem Balkon ein Pool, Tennisplätze, Bad. Wenn man das von der anderen Seite sich anschaut, mit Google Street View, dann sieht man, das ist eine geschlossene Luxuswohnanlage mit Videoüberwachung, Elektrozaun, Sicherheitspersonal, da wo die Oberschicht von São Paulo unter sich ist. Auf der anderen Seite hier sehen wir die Favela Paraisopolis, Stadt des Paradieses. Aber wenn wir da mit dem Google Street View Wagen hineinfahren, dann stellen wir fest, dass es dort nicht gerade paradiesisch aussieht. Dort hat niemand 250 Quadratmeter Wohnraum. Das Wasser in dem Pool dort ist auch nicht geklort. Und die Müllabfuhr kommt auch nicht regelmäßig vorbei. Beides dicht nebeneinander. Warum zeige ich euch diese Szene aus Brasilien, aus der dritten Welt? Wir leben noch in Europa. Was haben wir damit zu tun? Wir haben damit mehr zu tun, als wir denken. Wenn man von Paraisopolis 7 Kilometer weiterfährt, kommt man zu diesem Gebäude. Das ist das Hauptzentrum der Deutschen Bank in São Paulo. Nichts für Privatkunden. Kein Bewohner der Favela könnte dort ein Konto eröffnen, sondern nur für Geschäftskunden, von denen es in São Paulo eine Menge gibt. Eine Menge auch, die etwas mit uns zu tun haben. São Paulo ist nämlich die größte deutsche Industriestadt. Es gibt keine Stadt auf der Welt, in der deutsche Unternehmen so viele Leute in der Produktion beschäftigen wie in São Paulo. 1000 deutsche Firmen sind dort ansässig. Haben wir etwas mit São Paulo zu tun? Im Zeitalter der Globalisierung hängt alles mit allem zusammen. Was hier passiert, hat Auswirkungen in anderen Teilen der Erde. Und übrigens haben eine Reihe von deutschen Firmen ihre leitenden Angestellten verpflichtet, in solchen abgesicherten Wohnanlagen wie rechts zu wohnen, um sicher zu sein vor Entführungen und dergleichen. Noch aus einem anderen Grunde zeige ich euch dieses Bild. Es zeigt, wie gespalten Städte sein können. Und wir können etwas darüber lernen, was die Spaltung von Städten bedeutet für die Frage nach der Gerechtigkeit und was sie für Auswirkungen hat. Schon 400 vor Christus hat Plato gesagt, der griechische Philosoph, auch die kleinste Stadt ist tatsächlich geteilt in zwei. Eine ist die der Armen, die andere ist die der Reichen. Und beide finden sich im ständigen Krieg. Und Plato hat nicht gemeint, so ist es nun einmal. Sondern er hat gesagt, das ist der Niedergang meiner Heimat, dass es so geworden ist. Wenn die Stadt gespalten ist in die Stadt der Armen und die Stadt der Reichen und beide im Krieg miteinander sind, dann steht es nicht gut um die Gerechtigkeit der Stadt. Sao Paulo, Morumbi, die Favela Paraisopolis macht diese Spaltung deutlich. Was für eine Bedeutung hat es, wenn eine Stadt so gespalten ist? Die Reichen in einer Enklave für sich und nebenan die Armut, um die sie sich nicht kümmern. Für Christen ist eine der Städte, die ihnen aus der Bibel am meisten sagen, die Stadt Sodom. Wenn wir selber uns fragen würden, was war eigentlich das Problem in Sodom? Warum hat Gott diese Stadt platt gemacht? Dann fällt Christen sicher sofort ein, das, was auch auf dieser Hülle für eine Videokassette zu einem Film zu sehen ist, der über Sodom und Gomorra gedreht wurde. Gewalt, Perversion, Ausschweifung. Nicht wahr? Das ist die Assoziation, die ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Christen mit Sodom verbinden. Aber ist es das wirklich? Wenn Gott eine Stadt platt macht, ist es, glaube ich, am besten, wenn wir ihn selber fragen, warum er das gemacht hat. Er hat die Antwort gegeben. 150 Jahre vor Plato gab es einen Propheten Hesekiel, der hat gesagt, die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie und ihre Töchter hochmütig waren, dass sie in Überfluss zu essen hatten und in sorgloser Ruhe dahin lebten, ohne den Elenden und Armen zu helfen. Das ist das Problem von Sodom. Sie hatten alles, sie waren hochmütig, sie hatten ihre Ruhe, ihre Sicherheitszone und es war ihnen egal, was nebenan passierte. Und jetzt frage ich euch, wo ist hier Sodom? Wer ist hier hochmütig? Wer hat im Überfluss zu essen? Wer lebt in sorgloser Ruhe dahin? Und wer macht sich keine Gedanken, wie es den Armen und Elenden nebenan geht? Wir werden noch einiges darüber hören. Sodom war sozial gespalten. Und die anderen Probleme, die Sodom auch hatte, waren das Ergebnis dieser sozialen Spaltung. Wir finden in der Bibel 2000 Stellen, die sich mit dem Thema der Armen und der Solidarität mit ihnen und dem Geld beschäftigen. Und sehr, sehr viel weniger, die sich mit Sexualethik beschäftigen. Aber in vielen christlichen Gemeinden hat man 100-mal mehr Angst vor einer sexuellen Sünde als vor einer sozialen Sünde. Ort der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Wo ist Sodom bei uns? Ist Sodom beim Drogenstrich oder beim Drogenhandel in der U8? Oder ist Sodom vielleicht in den neuen Innenstadtbezirken, wo immer mehr Luxuseigentumswohnungen gebaut werden und die Armen verdrängt werden und sich nicht mehr halten können? Oder in Deutschlands erster Gated Community, erster geschlossener Luxuswohnanlage Arcadia Potsdam? Potsdam, wo so viele Villen sind, deren Besitzer darum kämpfen, dass die Uferwege ihnen allein gehören, damit sie nicht mit dem gewöhnlichen Laufpublikum in Berührung kommen müssen, sondern die Natur, die Gott geschaffen hat, für sich haben. Wo ist Sodom? In Hellersdorf, wo viele alleinerziehende Frauen jedes Jahr einen neuen Partner haben, der ein neues Kind mit ihnen zeugt und die Familie dann wieder im Stich lässt. Und die Kinder kommen hungrig nach Hause und die Arche Hellersdorf versucht, einigen von ihnen Essen zu geben. Oder ist Sodom auf Sylt, wo die Reichen und die Schönen unter sich sind und vom Rest der Welt wenig mitbekommen und auch wenig mitbekommen wollen? Wo lebt man so, wie es Hesekiel beschreibt? Beim Hinsehen kommt es nun nicht nur darauf an, dass man überhaupt hinsieht, sondern von wo man hinsieht. Das hier ist Carlos. Carlos ist Ingenieur, er wohnt in Morumbi, er wohnt in einer der schönen Wohnungen. Leute haben Carlos gefragt, was das größte Problem von Morumbi wäre. Wisst ihr, was er geantwortet hat? Das größte Problem von Morumbi ist der Verkehr. Ich brauche immer eine Stunde zur Arbeit. Ich weiß nicht, ob man nicht in Morumbi größere Probleme erkennen könnte. Wenn man ansonsten die Oberschicht in Morumbi fragt, wie es aussieht, dann klagen sie alle über Kriminalität. Dass man draußen nicht sicher ist, dass man leicht überfallen wird. Und in der Tat haben auch viele solche Erfahrungen gemacht. Aber auch da gilt es noch genauer hinzugucken. Wir werden darüber nachher noch ein paar Details erfahren, die recht interessant sind. Wie ist denn jetzt die Realität? Teresa Caldera, Anthropologin aus Sao Paulo, hat im Jahre 2000 eine fantastische Studie über ihre Heimatstadt gemacht. Sie hat ganz viele Leute aus der Mittel- und Oberschicht befragt, wie sie Sao Paulo wahrnehmen. Stadt der Mauern hat sie dieses Buch genannt. Und sie berichtet einige sehr, sehr interessante Sachen. Zum Beispiel, wie überhaupt diese Luxuswohnanlagen entstanden sind. Die Leute, die sie befragt hat, haben in der Regel gesagt, früher war alles besser in der Stadt. Früher, bevor die Nordestinos gekommen sind, die Armen aus dem Norden, die auf dem Land sich nicht mehr ernähren konnten und zu Hunderttausenden in die Städte geflohen sind, um dort Unterkunft zu finden, halt irgendwelche Hütten auf brachliegendem Gelände. Und es wird alles verklärt, bevor die Nordestinos kamen, war alles in der Stadt okay. Bevor die Nordestinos kamen, herrschte in Brasilien die Militärdiktatur und da war überhaupt nicht alles okay. Das ist die brasilianische Form von Ostalgie. Ne? In der Vergangenheit sich nur noch an das zu erinnern, was angenehm war und die anderen Dinge zu verdrängen. Aber war es wirklich so, dass die Bessergestellten hier gelebt haben und dann die Armen kamen, um sie zu belagern? Nein, es war genau umgekehrt. Diese Favelas gab es schon, als die Luxuswohnanlagen gebaut wurden. Der Raum in der Innenstadt von Sao Paulo wurde zu eng und die Immobilienwirtschaft konnte nicht mehr genug Luxusangebote machen. Da haben sich etwas Neues einfallen lassen, nämlich diese Closed Condominiums, diese geschlossenen Wohnanlagen. Schön groß, sodass Platz ist für Tennisplätze und Bäder und dergleichen. Und Platz war nur in Nachbarschaft der Armen. Wie macht man solche neuen Luxuswohnanlagen den Reichen schmackhaft, wenn das direkt neben so einer Favela ist? Man kann ihnen das nur schmackhaft machen, indem man auf geschickte Weise dafür wirbt. Zu dieser Werbung gehörte, dass man sagte, erstmal, ihr habt da so viel Freizeitmöglichkeiten. Und wir werden in die Wohnanlagen alle Dienste reinbauen. Wäschereien und alles, was ihr braucht, dass ihr im Grunde gar nicht raus müsst. Außerdem, ihr könnt sicher sein, dass ihr da unter euch seid. Wir werden die abschotten, dass keiner reinkommt. Ihr müsst keine Furcht haben, dass ihr da belästigt werdet. Und so sind solche Luxuswohnanlagen in der Nähe der Nachbarschaft entstanden. Mit Security, mit Sicherheitsdiensten wurde geworben, bevor die Kriminalität explodierte. Am Anfang hat man nämlich in den Werbeanzeigen so etwas, da stand drin, you have the right not to be bothered. Du hast das Recht, nicht von diesen Leuten da belästigt zu werden. Das war der Grund, weshalb mit Security geworben wurde. Das ist bis heute so. Security gilt als Status. Die haben das mit der Werbung so verkauft, dass wenn du dir so eine Wohnung leisten kannst, dass du dann an Status wächst. Security ist insofern Status geworden, dass das als schick gilt, wenn einer sagen kann, wie viel Videoüberwachung und wie viel Sicherheitspersonal er hat. Die Brasilianer geben 10% ihres Bruttoinlandprodukts jährlich für Sicherheitsdienste aus. Weil man Status hat dadurch. Inzwischen braucht man sie auch. Aber am Anfang hat das eine andere Vorgeschichte gehabt. Drei Hausbedienstete sind Status. Deswegen hat man in diese Luxusappartements jeweils immer drei Zimmer für Dienstmädchen eingebaut. Denn so drei, das kann sich die Mittelschicht und auch die obere Mittelschicht nicht mehr leisten. Wenn man noch drei Hausbedienstete hat, dann gehört man wirklich zur Elite. Woher kommen diese Hausbediensteten? Woher kommt das bewaffnete Sicherheitspersonal? Die kommen aus den Favelas. Und in der Werbung wird dafür geworben, damit geworben, dass es separate Eingänge und separate Fahrstühle für das Dienstpersonal gibt. Sie müssen keine Angst haben, wenn Sie hier wohnen, dass Sie im normalen, geselligen Leben einem von diesen Leuten begegnen. Sie werden im Fahrstuhl und im Foyer und in der Lobby immer unter sich sein. Die gehen woanders rein und fahren woanders hoch. Und wenn die Angestellten dann wieder das Haus verlassen, dann werden sie kontrolliert. Die Frauen von Männern, und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn Frauen von Männern kontrolliert werden. Das sind ein paar Fakten über die Entstehung dieser Kondominiums. Und nebenbei ist es bekannt, dass eine Reihe von den Bewohnern dieser Luxuswohnanlage sich am Wochenende ihr Kokain aus der Favela besorgen. Wie bequem, dass die gleich nebenan ist. Menschen gehören zusammen. Unterschiedliche Menschen gehören zusammen. Wenn Reiche und Arme, wenn Ober-, Mittel- und Unterschicht in der Gesellschaft sich nicht mehr begegnen, sich nicht mehr wirklich kennenlernen, weil einige sich zurückziehen, dann leiden am Ende alle. Ich habe nichts dagegen, wenn es jemand gut geht. Ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand ein schönes Haus leisten kann. Aber es ist alles dagegen, wenn dann einer denkt, Hauptsache ich habe meine heile Welt und alles andere geht mich nichts mehr an. Man hat in Sao Paulo systematisch alle öffentlichen Plätze abgeschafft, wo überhaupt noch Reich und Arm sich begegnen konnten. Und das ist am Ende für beide Seiten schädlich. Nicht nur für die Favela, auch für die Leute in den geschlossenen Wohnanlagen. Das Leben darin ist keineswegs paradiesisch. Teresa Caldera hat festgestellt, dass die Freizeitanlagen kaum genutzt werden. Das innere Leben ist ein Chaos. Die reichen Bewohner verhalten sich, als sei alles ihr Privatgelände und nehmen aufeinander keine Rücksicht. Niemand hält sich an die Regeln. Eigentümerversammlungen werden aggressiv durchgeführt. Es gibt cholerische Ausbrüche und man geht sich gegenseitig an die Gurgel. Die heranwachsenden Kinder der Bewohner gefährden die innere Sicherheit. Gegen die äußere Gefährdung hat man sich abgeschottet. Aber es gibt Diebstahl und Vandalismus und Drogenkonsum innen von diesen verwöhnten Teenagern, die nicht mehr in Kontakt kommen mit dem, was wirklich los ist in der Stadt. Und deswegen denken, die Welt gehört ihnen. Und wenn dann ein Sicherheitsbeamter sie anspricht, wer sie beim Vandalieren erwischt hat oder beim Koksen, dann sagen sie, halt die Klappe. Mein Vater gehört zu denen, die dich angestellt haben. Und wenn du hier Stress machst, dann sorge ich dafür, dass du entlassen wirst. Die Eltern, die lassen ihre Kinder schon mit 15 mit dem Auto fahren, weil sie Angst haben, ihre Kinder allein da draußen rumgurken zu lassen. Darf man auch in Brasilien erst ab 18. Es gibt jede Menge Unfälle von 15-Jährigen, die in der Stadt rumtouren. Die Eltern gehen aufs Polizeirevier und holen ihr Kind wieder ab. Aus dieser Schicht wird man nicht geahndet, wenn man sowas macht. Und die Kinder können das nächste Mal wieder fahren. Soziale Spaltung in der Stadt ist nicht egal. Nun, wie sieht das in Europa aus? Da, wo die Städte sich sozial spalten, wo die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird und wo man sich nicht mehr begegnet und wo die einen gar nicht mehr mitbekommen, wie es den anderen geht, passiert auch hier leicht Unheil. Hier übrigens noch mal ein Bild aus einer Werbeanzeige, wofür solche Luxuswohnungen gleich mit dem Zaun geworben wird, als Zeichen. Da ist man unter sich. Im vergangenen Jahr gab es in England eine Menge Pressemeldungen und Fernsehberichte über die Tottenham Riots, die dann auf das ganze Land übergriffen. Krawalle, die schon einiges anrichteten und die bestimmt nicht in Ordnung waren. Es gab viele Plündereien und eine Menge Leute haben Schaden erlitten. Ich sage dazu nachher noch ein paar Sachen mehr, jetzt nur eins. Es ist bekannt, dass es in England eine ziemlich ausgeprägte Gangkultur gibt. Und solche Dinge kommen ja nicht von ungefähr. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert und es ist mir gelungen, eine der Gangs, die Mitverursacher dieser Verhältnisse sind, ausfindig zu machen. Und zwar sogar eine polizeiliche Statistik darüber. Das ist also eine Gang, 29 von denen waren schon mal angeklagt wegen Misshandlung ihrer Frauen. 7 wurden verhaftet wegen Betrug, 9 angeklagt wegen Ausgabe ungedeckter Schecks, 17 haben mindestens 2 Firmen in den Konkurs geführt, 3 sind wegen Körperverletzung vorbestraft, 71 bekommen keine Kreditkarte wegen mangelnder Kreditwürdigkeit, 14 wurden wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Drogen festgenommen, 8 wegen Ladendiebstahl verhaftet, 21 sind gegenwärtig in einem Gerichtsverfahren angeklagt, 84 wurden im letzten Jahr wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Was will man von solchen Leuten erwarten? Es ist mir gelungen, ein Gruppenbild dieser Gang mitzubringen. Es ist das englische Unterhaus. Es ist das Parlament, das seit Jahrzehnten ständig Druck auf die Armen im Land ausübt. England hat einen beispiellosen sozialen Kahlschlag erlebt. Und irgendwann ist das Maß des Frustes voll. Und dann, wenn er sich dann entlädt, entlädt er sich sicher auf eine Art, die nicht gut ist, die nicht gerechtfertigt ist. Aber das hat eine Vorgeschichte. Und da gibt es ganz andere Leute, die sich nicht reinsprechen können von ihrer Mitverantwortung. David Cameron, der britische Premierminister, der hat am lautesten hinterher gesagt, diese Unruhen sind ein Zeichen dafür, wie verkommen die Familien in diesen Quartieren sind. David Cameron ist als Jugendlicher mal sturzbesoffen selber wegen Vandalismus aufgegriffen worden. Und er hat eine weitere Chance bekommen. Er hat immer in Internaten und in gehobenen Kreisen gelebt. Er hat nie in Tottenham leben müssen. Er ist nie diskriminiert worden. Er ist nie wegen seiner Hautfarbe kontrolliert und verhaftet worden. Und trotzdem hat er mal sich so die Kanne gegeben, dass er wegen Vandalismus festgenommen wurde. Da hat er nicht davon gesprochen, dass eine Familie, aus der so ein Jugendlicher kommt, eine verkommene Familie sein müsse. Er hat eine Chance bekommen. Ich finde das richtig. Jeder Mensch hat nochmal eine Chance verdient, wenn er was anstellt, egal was er angestellt hat. Aber diese Leute, die da in Tottenham explodiert sind, die den Frust von Jahren abreagiert haben, die haben auch eine Chance verdient. Und dann einfach nur mit Zero-Toleranz, hier geht gar nichts mehr, Härte des Gesetzes. Ich glaube nicht, dass das gerecht ist. Das Leben sieht von einer Terrasse oder aus diesem Gruppentreffpunkt links etwas anders aus. Wie ist das in Deutschland? Es wird viel über Gewalt in sozialen Brennpunkten gesprochen. Es ist sicher auch ein Thema. Joshua, wo bist du? Ja, ich habe kürzlich mal ein Seminar mit Joshua gemacht und Joshua hat dann erzählt, wie er früher Jugendgottesdienste gemacht hat mit Kids aus Schöneberg. Hauptschule, wo er mit ihnen darüber gesprochen hat, über das Leben untereinander und dass es tough ist, dass es nicht einfach ist, da ist was dran. Aber die das von außen betrachten, die denken dann immer, als ob das die schlimme Welt ist und alles andere sei doch die heile Welt. Ich habe ein Buch von Peer Steinbrück, nicht gerade ein Linksaußen der SPD, eine fantastische Passage gefunden, sprachlich, inhaltlich leider nicht. Die muss ich euch vorlesen. Er sagt, in dieser Parallelwelt an der Spitze findet sich als besonderes Biotop auch eine Mischpoke, die einer Erwähnung wert ist. Sie zeichnet sich durch ein asoziales und amoralisches Verhalten aus, das deshalb so ärgerlich stimmt, weil diese Schicht über alle Voraussetzungen verfügt, zum Wohl des Gemeinwesens beizutragen. Ich bin in all den Jahren als Minister und als Privatperson merkwürdigerweise am häufigsten auf Inseln. Gar nicht merkwürdigerweise, da wo man mit dem Rest des Lebens nichts mehr zu tun hat. Ich bin in all diesen Jahren immer wieder Maklern, Investmentbankern, Beratern und Jungunternehmern begegnet, die von einer erschreckenden Dünkelhaftigkeit, Selbstbezogenheit und Herablassung gegenüber dem gemeinen Volk waren. Sie nehmen Luft, Wasser, Erde, also öffentliche Güter, wie selbstverständlich für ihre privaten Baupläne, Sportaktivitäten und Hobbys in Anspruch. Sie bauen ihre Häuser bedenkenlos in Landschaftsschutzgebiete dank guter Beziehungen zu einer korrupten Kommunalpolitik. Sie nutzen ausländische Steuerstandorte und filigran ausbaldowerte Steuersparmodelle, um dem deutschen Fiskus ja keinen Cent zu viel zu überlassen. Sie verachten die Politik und wählen, wenn überhaupt, diejenige Partei, die am wenigsten in ihren Kreisen stört, sondern die womöglich auch noch als Unternehmer stilisiert. Nicht selten tauchen in ihrem Schlepptau schwer erziehbare, weil völlig verwöhnte Kinder auf, die dann auf Internate mit der Begründung geschickt werden, dass die öffentlichen Schulen in Deutschland zu schlecht seien. Im Übrigen, einer der dramatischsten Fälle der U-Bahn-Gewalt im letzten Jahr in Berlin, das war niemand aus einem Brennpunkt, das war Korben. und Gymnasiast aus Charlottenburg. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Aufnahmen, die ihr gesehen habt von der Überwachungskamera, wie er im Suff einen anderen halb totgetreten hat. Als es dann passiert war, dann wollte niemand mit ihm etwas zu tun haben. Keine Schule in Charlottenburg wollte ihn mehr haben, nur eine katholische Schule hat ihn dann noch aufgenommen. Ich bin froh, dass sie das gemacht hat, weil jeder Mensch eine neue Chance verdient hat, auch wenn er einen anderen zusammengetreten hat. Aber das hat nicht nur der Mensch in Charlottenburg verdient. Das hat der Mensch in jedem Bezirk und in jeder Lebenssituation verdient, dass er eine faire, echte, neue Chance bekommt, wenn er etwas falsch gemacht hat. Wenn man von außen die Situation betrachtet, dann kommt man leicht zu Vorurteilen. Mir ist das immer wieder aufgefallen, dass Leute, die aus der Mittel- und Oberschicht sich Arme, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger anschauen, zu zwei Vorurteilen neigen. Das eine ist, diese Leute seien selbst schuld, das andere ist, sie seien faul. Schauen wir uns auch das beides mal an. 1981 hat ein Politiker der britischen Konservativen auf einem Parteitag erzählt, wer arbeiten will, findet Arbeit. Als mein Vater keine Arbeit hat, der hat sich aufs Rad geschwungen, ist so lange rumgefahren, bis er Arbeit gefunden hat. Ja, das war in einer anderen Zeit. Das wurde ein geflügeltes Wort, get on your bike. In einer Zeit, in der es 6 Millionen Arbeitslose gab und 1 Million offene Jobs, für die viele dieser 6 Millionen nicht die Qualifikation besaßen, in der man jede Menge Industrieunternehmen dicht gemacht hatte und jede Menge Bergwerke geschlossen hatte. Get on your bike, schwing dich aufs Rad. Ne? Ich möchte mal sehen, wie das aussieht, wenn jeweils 6 Arbeitslose sich aufs Rad schwingen und zu einer Stelle fahren, da mit dem Kopf zusammenstoßen und dann feststellen, dass keiner von ihnen die Chance hatte, die Qualifikation zu erwerben, die man dafür braucht. Solche Klischees sind zuhauf im Umlauf. Es gab im 19. Jahrhundert einen Mann namens Horatio Alger, Bestseller-Autor in den USA. Er hat Groschenromane geschrieben, die haben alle ein Thema gehabt. Vom Jungen aus der Gosse zum großen Geld. Einer, der ganz unten mit nichts angefangen hat, der es ganz nach oben gebracht hat. Und die Botschaft ist, das kann jeder. Er hat 132 von diesen Romanen geschrieben. Leute haben das mal untersucht und haben festgestellt, dass fast alle, die es zu dieser Zeit zu großem Reichtum gebracht haben, schon reich angefangen haben. Forscher haben in dieser Zeit nur 3 oder 4 Leute ausfindig gemacht, die so eine Karriere gemacht haben. Es ist viel einfacher, sich das vorzustellen, dass jeder eine Chance hat, als in der Realität zu beweisen, dass jeder eine Chance hat. Das ist so, wie wenn man jemand aus dem Wedding erzählen würde, hör mal zu, du müsstest eigentlich auch schon Millionär sein. Der Prinz Boateng ist das ja auch schon beim AC Milan. Das ist kein gerechtes Urteil, wenn man so denkt. Es ist nicht jeder Kevin Prinz Boateng. Und viele haben nicht solche Chancen. Die zweite Furcht, die man oft hört, ist die von der sozialen Hängematte. Ich bin es leid, eine bestimmte Crew von Politikern nicht mehr über soziale Transferleistungen reden zu hören, ohne dass sofort der warnende Zeigefinger vor der Hängematte kommt. Das Klischee vieler Leute, Hartz-IV-Empfänger sind Leute, die in der Matte hängen, die sich ihre Zigarre gönnen und ihr Bier und ansonsten auf Staatskosten ein herrliches Leben führen und es eigentlich gar nicht anders wollen. Und damit bei den Leuten das immer nachhaltig in Erinnerung bleibt, wird das immer wieder mal aufgefrischt. 2003 hat die Bild-Zeitung uns mit Florida Rolf bekannt gemacht. Jemand, der auf Hartz-IV-Kosten die Sonne im Südosten der USA genoss. 2005 wurde dann nachgelegt mit Karibik-Klaus. Und damit wir es nicht vergessen, tauchte dann 2006 Mallorca-Karin auf. Wisst ihr, und die Sache ist ja, die jeder kennt ja so einen, der Hartz IV kriegt und schwarz arbeitet. Und solche Geschichten sollen doch etwas suggerieren. Die sollen suggerieren, so sind ganz viele. Die sollen suggerieren, wir schmeißen denen das Geld nach. Ich habe mir viel Mühe gemacht, mal rauszufinden, wie groß dieses Problem wirklich ist. Ich habe Bücher darüber gelesen und Artikel studiert und habe Folgendes festgestellt. Viele klagen ja über die gewaltigen Milliarden, die Hartz IV verschlingt. 195 Milliarden ist da die erste gelbmarkierte Zahl. Bezieht sich allerdings auf 5 oder 6 Jahre. Ganz unten steht 2010 die Prognose 33,9 Milliarden. Ich habe als Ergebnis von einer Reihe von Studien eine sehr große Wahrscheinlichkeit dafür gefunden, dass es ungefähr 10% Hartz-IV-Empfänger sind, die in irgendeiner Weise entweder schwarz was dazu verdienen oder die null Bock hätten zu arbeiten, selbst wenn es eine angemessene Stelle gäbe. Ein Zehntel, eine kleine Minderheit. Das scheint so zu sein nach echten Beobachtungen. Aber 90%, die große Mehrheit derjenigen, die Hartz IV bekommen, die würden gerne anders leben, wenn sie anders leben können. Und wenn wir von dieser Zahl von 10% ausgehen, dann sind das also bei 33 Milliarden ungefähr 3,3 Milliarden, die wir jährlich geschädigt werden. Mal ein paar Vergleichszahlen. Das große Milliardenrätsel. Wie viel Geld wird jedes Jahr an Steuern hinterzogen in Deutschland? Das sind, glaube ich, nicht die Hartz-IV-Empfänger, die die Steuern hinterziehen. Auf 30 Milliarden schätzt das der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft. Diese Zahl ist plausibel, weil Steuerfahndung, Bundesregierung und Steuergewerkschaft glauben, dass es alleine 480 Milliarden Euro gibt, die von Deutschen schwarz auf Bankkonten im Ausland liegen. Die Leute, die hier vom Business Transforum sind, ihr könnt ja mal ausrechnen, was das für Zinseinnahmen bringt und wie viel Abgeltungssteuer dem Staat da jedes Jahr durch entgeht. Abrechnungsbetrug kostet Krankenkassen Milliarden. Mindestens 1 Milliarde kann man nachweisen. Die Dunkelziffer ist viel höher, dadurch, dass Ärzte Leistungen abrechnen, die sie nicht oder nur zum Teil erbracht haben oder gegen Honorar von der Pharmaindustrie teurere Medikamente verschreiben. Und schließlich, die Wirtschaftskriminalität hatte sich in den Zeitraum von 1993 bis 2001 verdoppelt. Man schätzt auf bis zu 400 Milliarden D-Mark noch. Also sagen wir mal 200 Milliarden Euro. Ich habe das jetzt mal zusammengestellt. Ich habe die 200 sogar auf 100 gekürzt. Ganz links ist der Abrechnungsbetrug von einer kleinen Gruppe in unserer Gesellschaft, den Ärzten. Ungefähr so hoch wie das, was wir maximal befürchten müssen, was bei Hartz IV ungünstig rausgeht. Steuerhinterziehung, Wirtschaftskriminalität sind erheblich höher. Aber ich lese immer nur, der Staat macht mehr Druck auf Hartz-IV-Empfänger. Habt ihr schon mal in der Zeitung gelesen, der Staat macht mehr Druck auf Ärzte, der Staat macht mehr Druck auf Unternehmer, der Staat macht mehr Druck auf Sparer? Natürlich wird da auch gefahndet, aber diskriminiert und diffamiert werden die Hartz-IV-Empfänger. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Unternehmer nicht in diese Kategorie gehören. Dass es da viele ehrliche und sozial gesinnte Leute gibt. Aber ich glaube auch, dass die Mehrheit, die große Mehrheit der Hartz-IV-Empfänger, Leute sind, die sich tapfer durchs Leben kämpfen. Alleinerziehende Mütter, die mit schmalstem Budget gucken, wie sie ihre Kids durchbringen. Leute, die gerne eine Chance ergreifen würden, wenn sie nur eine faire Chance hätten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das kommt auch noch hinzu. Ich komme gleich zur Pause, die mir schon signalisiert worden ist. Der Herr Sarrazin, über den ich eigentlich einiges mehr sagen wollte, aber das habe ich dann gestrichen, weil ich dachte irgendwie, das kann ich vielleicht in einem Seminar unterbringen. Der hat ja mal eine Diät vorgerechnet, wie toll man von Hartz IV leben kann. Und er sagt, ich habe das auch mal ausprobiert mit meiner Frau. Wir haben eine Woche mal vom Regelsatz gelebt und haben uns wunderbar gesund und gut ernährt. Den sagt ein Mann, der genau weiß, dass er nach einer Woche wieder in den alten Lebensstil zurück kann. Ich habe in meinem Leben ein paar Mal längere Zeit gefastet. Wenn ich einem Menschen, der Hunger leidet, sagen würde, macht dir nichts draus. Nach 5 Tagen lässt das Hungergefühl nach. Der wäre zu Recht empört. Du kannst von einem Menschen, der keine Hoffnung und keine Sicherheit hat, nicht dasselbe erwarten, wie von einem Menschen, der das hat. Manchmal wird ja auch Leuten vorgeworfen, die von Hartz IV leben, dass sie einen dicken Flachbildschirm haben und dass das Bier da steht. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Nicht den Königen geziemt es, sich Wein zu trinken, damit sie nicht des Rechts vergessen. Die, denen es gut steht, die, die Autorität haben, die in gesicherten Verhältnissen leben, von denen kann man erwarten, dass sie genug Selbstdisziplin haben, dass sie bestimmte Dinge auf die Seite legen, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Und dann steht da, gebt Wein den betrübten Seelen. damit sie ihres Elends vergessen, steht in der Bibel. Und gemeint ist, du kannst es jemand, der keine Hoffnung mehr hat, der gedemütigt wird, nicht vorwürfen, wenn er dann in seiner Verzweiflung zu nichts anderem mehr als 16 Stunden Fernsehen am Tag mit Bier daneben findet. Das kannst du ihm nicht vorwerfen, wenn du nicht weißt, wie er lebt, wenn du nie in seinen Schuhen gelaufen bist und wenn du keine Ahnung hast, was da wirklich los ist. Am besten ist es immer, wenn man die Betroffenen selbst fragt. Es gibt in Sao Paulo eine Rappergruppe, die Racionés. Die stammen aus den Favelas, sind in den 90er Jahren da entstanden. Und eins ihrer Lieder heißt Panik in der Südzone. Wenn es Nacht wird, wissen nur die von hier, was passiert. Doch Ignoranz dominiert und wir sind alleine. Niemand will unsere Stimme hören. Ich freue mich sehr, dass wir heute einige Rapper, zwar nicht aus Paraisopolis, sondern aus dem Soldiner Kiez hier unter uns haben. Und wir wollen eure Stimme hören. Und ich bitte, dass ihr jetzt nach vorne kommt und Andrea wird euch vorstellen. Und dass ihr erzählt, wie ihr es erlebt.
Danke, Harald.
Also vielen Dank, dass ihr hier seid. Man kann übrigens noch eine Menge mehr von denen hören. Auf YouTube gibt es einen Kanal von den Kings of Kiez. Ich habe mir vorher schon ein paar Sachen angehört. Man kann von denen eine Menge lernen und hören über das Leben bei ihnen. Aber was ich besonders stark finde, ist, die kommen aus einem Teil der Stadt, wo das nicht so leicht zu leben ist wie in anderen Teilen. Aber die machen sich mehr Gedanken darüber, wie es Menschen in der dritten Welt und in Kriegsgebieten geht, als mancher, der hier es doch irgendwie anders hat. Nachdem wir jetzt eben schon durch diese Raps einen Einblick gekriegt haben, möchte ich noch ein paar Gedanken dazu sagen. Wie sieht denn das aus, wenn man nicht vom Balkon da oben guckt, sondern aus der Favela, von unten, von mittendrin? Was sieht man dann? Das Erste, was die Leute erleben, ist viel Rassismus und Diskriminierung. Wenn wir uns das hier anschauen, dann sollten wir denken, Brasilien wäre ein Land, wo es doch gar keine Probleme mit Rassismus geben kann. Ne? Da findest du in der Nationalmannschaft doch jede Hautschattierung von ganz hell bis ganz dunkel und alles, was dazwischen geht. Und die Brasilianer sind auch nach außen hin oft stolz darauf, dass sie so ein Schmelztiegel seien, wo alle friedlich zusammenleben. Gucken wir uns auch das ein wenig genauer an. Die ersten Favelas sind Ende des 19. Jahrhunderts entstanden durch Afro-Brasilianer. Brasilien war das letzte Land der westlichen Hemisphäre, das 1888 die Sklaverei abgeschafft hat. Und es gab keine Institutionen, die die Schwarzen aufgefangen haben. Wo sollten sie hin? Die sind hingegangen zu irgendwelchen brachliegenden Grundstücken und haben da ihre Hütten errichtet, damit sie überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Barrios nannte man das damals noch nicht, Favelas. Das war der Beginn der Slums in Brasilien. Und es gibt bis heute viel offenen und versteckten Rassismus gegenüber Brasilianern mit afrikanischen Vorfahren. Bei gleicher Kriminalitätsrate werden sie dreimal so häufig von der Polizei erschossen und viermal so häufig eingesperrt wie die, die eine hellere Hautfarbe haben. Und sie sind bis heute stark wirtschaftlich benachteiligt. Wer in so einem Gebiet lebt, der erlebt Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und bei der Wohnungssuche. In den USA, da haben 2004 zwei Forscher eine Studie gemacht, finden Emily und Greg leichter einen Job als Lakisha und Jamal. Sie haben gleichlautende Bewerbungen geschickt auf Stellenanzeigen und Zeitungen in Boston und Chicago und haben sie zum Teil mit weiß klingenden Namen unterschrieben und zum Teil mit schwarz klingenden Namen. Die weißen Namen haben 50% mehr Rückmeldungen bekommen als die schwarzen Namen. Man hat einen Test gemacht. Da hat man einen Weißen und einen Schwarzen gezeigt, die beide im Streit waren, ein Foto, und der Weiße hatte ein Rasiermesser in der Hand. Und das haben die Leute sich eine Zeit angeguckt und hinterher ließ man sie erzählen, was sie gesehen hatten. Fast alle weißen Testteilnehmer haben hinterher erzählt, das Messer sei in der Hand des Schwarzen gewesen. Man sieht das, was man an Vorurteilen in seinem Herzen hat und nicht das, was real ist. Wie ist das bei uns? Es gibt ähnliche Untersuchungen in Deutschland. Die, an der Uni Münster haben sie mal eine Studie, das ist erst das hier, zwei Polizeischüler beschimpfen einen Mitschüler als Neger. Im vergangenen Dezember durch die Berliner Zeitungen gegangen. Da ist ein dunkelhäutiger Berliner, der Polizist werden will und wird auf der Polizeischule von zwei Kameraden als Neger beschimpft und auch auf andere Art rassistisch beleidigt. Was soll rauskommen, wenn diese Polizeischüler später Streife machen in Neukölln-Nord oder im Wedding? Kann man sich vorstellen, dass das nicht sehr vorurteilsfrei abläuft. Die Studie, auf die ich eben so zu sprechen kommen wollte, Uni Münster hat Julia aufgrund ihres Vornamens Wettbewerbsvorteile gegen Aisha und Chantal. Im vergangenen Jahr hat eine Soziologin, eine türkischstämmige Emsal Kilic, in Berlin hunderte Bewerbungsschreiben an Immobilienfirmen geschickt, an Vermieter geschickt. Die waren ganz identisch so vom Lebenslauf her und von dem, was sie so an Sicherheiten alles mitbringt. Einige hat sie mit deutsch klingenden Namen unterschrieben, die andere Hälfte mit türkisch klingenden Namen. In Wilmersdorf hat die deutsche Bewerberin 6 Rückmeldungen bekommen, die türkische keine einzige. Ein Forschungsinstitut in Niedersachsen hat festgestellt, bei Umfragen, dass es für Türken in Niedersachsen beim Wohnen der Wunsch Nummer 1 ist, deutsche Nachbarn zu haben. Bei Deutschen ist der Wunsch nach türkischen Nachbarn an letzter Stelle. Wer ist denn hier nicht integrationsfähig? Da leben Menschen unter uns, die 20, 30, 40 Jahre in diesem Land leben und noch nie eingeladen worden sind in ein Haus. Weil ein Deutscher sich alles lieber wünscht als türkische Nachbarn, hat noch nie mitgekriegt, dass in seiner Stadt Menschen leben, deren Eltern aus der Türkei kommen, die gerne deutsche Nachbarn hätten, mit denen sie eine gute Beziehung haben. Wer ist hier nicht integrationsfähig, wenn über mangelnde Integrationsfähigkeit in unserem Land so viel geklagt wird? Wer im Brennpunkt lebt, hat oft Probleme mit Polizeigewalt. In Brasilien hat das eine lange Tradition. Ihr habt ja auch früher vielleicht mal was von Todesschwadronen und so gehört. Im Jahr 1992 hat es den Höhepunkt gehabt. Da sind jedes Jahr mehr als 1000 Leute in Sao Paulo von der Polizei erschossen worden. In Städten wie Los Angeles oder New York waren 20. Und als Todesursache stand immer Widerstand mit Todesfolge. Und es ging das geflügelte Wort um, ein rennender Schwarzer ist ein Verdächtiger. Polizeigewalt ist für Leute in der Favela das tägliche Brot. Polizeigewalt ist das tägliche Brot der Leute in Tottenham. In Tottenham 50% und mehr Arbeitslosigkeit. Jugendliche mit dunkler Hautfarbe werden 29 Mal so oft von der Polizei kontrolliert wie Jugendliche mit weißer Hautfarbe. Wie ist das bei uns? In Berlin, in Deutschland. Polizeigewalt ist auch hier ein Thema. Mir hat mal ein höherer Polizeioffizier, der nicht wusste, dass ich eines anderen Geistes Kind bin, erzählt, dass er in seiner Zone einige Jungs hat, die jedes Jahr auf den 1. Mai brennen, weil sie da endlich mal richtig zur Sache gehen können. Die Probleme liegen nicht immer nur schwarz-weiß. Ein paar mehr Beispiele. Alles Pressemeldungen aus Deutschland, das heißt einer aus England, die anderen aus Deutschland, Schläger in Uniform, Prügel, Schikane, Willkür, Amnesty International dokumentiert Fälle von Polizeigewalt in Deutschland, einige davon mit tödlichem Ausgang. Deaths in police custody since 1998, Tote, Menschen, die im Polizeigewahrsam umgekommen sind seit 1998, 333. Polizisten, die dafür bestraft wurden, kein einziger. Polizeigewalt, Schläge, Schikanen, Käfighaft. Rassistische Polizeigewalt gegen Demonstrantinnen in Dessau. Keine Grundlage für Einsatz. An der Humboldt-Universität fand im vergangenen Jahr eine Konferenz darüber statt, die das untersuchte. Jährlich mehr als 1600 Strafanzeigen gegen Polizisten steht ein mutmaßlich sehr großes Dunkelfeld gegenüber. Betroffene verzichten angesichts der geringen Erfolgsaussichten und der Gefahr von Gegenanzeigen zumeist auf eine Strafanzeige. Selbst wenn sie sie erstatten, werden 95-98% der Verfahren eingestellt. Und wenn ich das erzähle, will ich nicht unsere Polizei schlecht machen. Ich will nur sagen, dass eine Stadt, die sozial gespalten ist, in der man nicht mehr voneinander weiß, dass sich da so viele Vorurteile gegeneinander aufbauen, dass es am Ende irgendwann rappelt. Wir haben das in Spandau erlebt. Ich weiß nicht, ob, ja, Jörg sitzt hinten, unser Pastor. Ne? Wenn ihr da Näheres drüber wissen wollt, dann könnt ihr mal fragen. Wir hatten in Spandau die Situation, dass in der Neustadt auch im sozialen Brennpunkt der soziale Friede gekippt war. Die Jugendgewalt explodierte und zwischen Jugendlichen und Polizisten war die Stimmung so gereizt, dass die Polizei nur noch mit 2 Funkwagen auf einmal reingefahren ist. Dann hat ein politischer Freund von uns die Aktion Stark ohne Gewalt gegründet. Wir waren mit beteiligt. Jörg ist heute Vorsitzender des Vereins. Und die haben die Polizisten und die Jugendlichen zusammengebracht. Am Anfang war die Luft wie zum Schneiden, weil jede Seite Vorurteile hatte gegen die anderen. Für die Jugendlichen sind die Polizisten nur Bullen, die Stress machen. Für die Polizisten sind die Jugendlichen nur die Gangster von morgen. Und dann haben sie angefangen, zusammen was zu unternehmen. Gemeinsame Nachtwanderungen gemacht. Gemeinsam auf Streife gegangen. Und irgendwann haben die Jugendlichen mitgekriegt, dass der Polizist ja ein Gesicht hat und einen Vornamen hat. Karl-Heinz oder Jürgen. Und der Polizist hat mitgekriegt, dass der Jugendliche ein Mensch ist und einen Vornamen hat. Und irgendwann war es soweit, dass die Polizei wieder zu Fuß durch die Spandauer Neustadt gehen konnte und begrüßt wurde. Hallo Karl-Heinz. Hallo Jürgen. Wenn die Spaltung der Stadt überwunden wird, dann tritt Gerechtigkeit ein. Solange die Stadt gespalten ist und man nicht voneinander weiß und sich nur aus der Ferne wahrnimmt und allen Vorurteilen freien Lauf lässt, solange wird es keine Gerechtigkeit in der Stadt geben. Solange Sao Paulo eine Stadt mit Mauern ist. Aber halt. Ich will jetzt noch was anderes erzählen. Es gibt hier auf dem rechten Bild Gerechtigkeit zu sehen. Das möchte ich euch jetzt noch mit einem kurzen Schlussteil zeigen. Und vielleicht sogar mehr Gerechtigkeit, als wir manchmal bei uns haben. Das mag euch wundern. Dieses Buch hier, von den UN rausgegeben, Sao Paulo, die Erzählung von 2 Städten, schreibt, dies ist ein Buch mit vorsichtigem Optimismus. Denn es ist einiges passiert in den 10 Jahren, seit Teresa Caldera ihre Studie geschrieben hat. Die Bewohner der Favela haben sich schon vorher organisiert. Schon 1983 wurde die Union, also die Gewerkschaft der Favela-Bewohner, gegründet. Aber seit 2000 sind die deutlich aktiver geworden, haben an Selbstbewusstsein gewonnen, haben angefangen, sich stärker für ihre Rechte zu organisieren. Community Organizing als einer der Wege zu mehr Gerechtigkeit in der Stadt. Wenn die Betroffenen selber für ihre Anliegen eintreten, sich äußern können. Im Jahre 2001 wurde ein Gesetz erlassen, die City Statutes, die der Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Favelas eine rechtliche Grundlage gaben. Vorher hatte man von den Nöten der Armen gesprochen. Jetzt sprach man von den Rechten der Bürger. Lula da Silva, Präsident Brasiliens von 2003 bis 2011, stammt selbst aus einer Favela. Er ist einer, der nicht immer von oben nach unten geguckt hat. Er ist einer, der in solchen Hütten gelebt hat und weiß, wie das Leben ist. Und er hat in seiner Regierungszeit einige Verbesserungen auf den Weg gebracht, die langsam und in kleinen Schritten die Verhältnisse verbessern. Da ist eins, dass die Ungleichheit zurückgegangen ist. Ich werde euch nicht mit irgendwelchen sozialwissenschaftlichen Erklärungen langweilen. Links, das ist der sogenannte Gini-Koeffizient. Damit misst man die Ungleichheit in einem Land. Vom Jahr 1989 bis zum Jahr 2011 ist die Ungleichheit in Brasilien kontinuierlich zurückgegangen, weil mehr für Bildung getan wird, weil mehr in Familien investiert wird. Er ist immer noch hoch, aber im Jahre 1989 war Brasilien das zweitungleichste Land der Welt nach Sierra Leone. Und heute ist es auf der Skala ein paar Tabellenplätze gestiegen und hat zumindest den Abstiegsplatz verlassen. Legalisierung der Favela. In der dritten Welt herrscht in der Regel in den Slums Panik, wenn Großereignisse angesagt sind. Manchmal ist es nur die Prozession, wenn die Miss World gekürt wird. Dann wird eine ganze Slum platt gemacht, damit die vornehmen Gäste aus dem Ausland nicht die Schandseite der Stadt zu sehen bekommen. Es sind x Slums platt gemacht worden, weil ein Präsident, der Heilige Vater oder irgendjemand kam. Und Sportveranstaltungen, die lösen schon Panik aus. In Brasilien werden im Jahr 2014 die Fußball-Weltmeisterschaften stattfinden. Es war geplant, das Eröffnungsspiel im Stadion von Morumbi ganz in unmittelbarer Nähe der Favela durchzuführen. Und die Pläne, die man dafür machte, beinhalteten nicht, die Favela zu beseitigen, damit die ganzen Fußballtouristen nicht sehen, was es da gibt, sondern die mit einzubeziehen in die Planungen. Das Stadion wird ausgebaut mit jeder Menge Anlagen drumherum, so war die Absicht. Der Verein hat selber eine Fußballschule unten in der Favela gemacht und eine andere Einrichtung wurde dort geschaffen, die nach der WM dann mit den Jugendlichen aus der Favela dahin sollte, damit sie diese Anlagen nutzen konnten. Leider ist das abgesagt worden, weil die finanziellen Garantien für den Ausbau des Stadions nicht zusammenkamen. Sonst wäre das Eröffnungsspiel der WM 2014 da gewesen und man hätte niemanden deswegen verdrängt. Die Favela wurde legalisiert. Das heißt, man hat denen, die sie besetzt haben, das Land übergeben. 1921 waren die Favelas verteilt worden, war das Gelände der Favela verteilt worden. Kleine Parzellen an Japaner, die in Brasilien ihre größte weltweite Auslandskolonie haben. Aber die haben nie was damit gemacht. Und dann irgendwann sind die Leute ab der 70er Jahre dahin gezogen, haben die Favela gemacht und der Staat hat gesagt, gut, ihr könnt gerne kommen, ihr Besitzer, und euer Land beanspruchen. Dann müsst ihr aber die Grundsteuer für die ganzen Jahrzehnte nachzahlen. Und wenn ihr das nicht macht, dann ist die Favela frei und dann schenken wir das Land denen, die jetzt darauf wohnen. Seither wohnen die Leute dort auf dem eigenen Grund und Boden. Was ein ungeheurer Fortschritt für Leute in so einer Wohngegend ist, weil sie da jetzt eine Sicherheit haben. Das hier ist jetzt ein Projekt, wo die Favela mit elektrischem Strom versehen wurde. Verbunden damit, dass man den Leuten aus der Favela ihre alten Kühlschränke, die Schränke, diese Stromfresser, kostenlos ausgetauscht hat gegen sparsame. Denn Kühlschrank braucht man in so einem heißen Land, damit der Strom für sie bezahlbar bleibt. Und auch andere Tipps gegeben hat, mit ihnen Bezahlpläne gemacht hat, sodass sie eine legale, gute Stromversorgung in der Favela haben. Man hat Pläne gemacht, wie man das ganze Gebiet da einiges ergänzen kann. Ich kann jetzt nicht in die Details gehen, aber einige von den Hochhäusern, die ihr in der Mitte seht, das sind Gegenden, wo es ständig Erdrutsche gab und wo man hohe Häuser gebaut hat, damit der Boden stabil ist, damit nicht wieder Hütten verschüttet werden, wenn der nächste Platzregen kommt. So sieht es schon an einigen Stellen aus, weil man den Bewohnern hilft, ihre Häuser herzurichten. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Es geht in kleinen Schritten vorwärts. Aber könnt ihr euch vorstellen, was das für jemand bedeutet, der früher in so einer Hütte gelebt hat, wie wir es am Anfang gesehen haben, wenn er jetzt in so einem Haus sehen kann? Und hier noch so ein Bild. Hier wird eine Musikschule gerade eingerichtet, am Rande der Favela, beziehungsweise die sollte 2011 eröffnet werden. Die hat einen südamerikanischen ersten Preis bei einem Architektenwettbewerb bekommen, weil sie erstens so in die Favela reingebaut wurde, dass auch sie den Boden stabilisiert und zum anderen, weil sie so gemacht war, dass sie auch zugänglich war für Jugendliche aus anderen sozialen Schichten, man versucht gemacht hat, die Leute wieder zusammenzubringen, weil Leute zusammengehören, eine Stadt nur gerecht sein kann, wenn Menschen zusammenkommen, die ansonsten durch soziale und andere Umstände getrennt sind. Es gibt in kleinen Schritten Gerechtigkeit in Paraisopolis. Wie sieht das in Deutschland aus? Bei uns nimmt in kleinen Schritten Ungerechtigkeit zu. Das ist unser Gini-Koeffizient. Der ist immer noch eine Ecke niedriger als der von Brasilien. Aber der ist seit 1999, 2000 kontinuierlich bergauf gegangen und in den letzten Jahren noch mehr. Das geht nur bis 2008. Ihr lest, wenn ihr nicht nur den Sportlinger Zeitung lest, vielleicht auch öfters mal, die soziale Schere klafft immer weiter auseinander. Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. In Brasilien schließt sie sich langsam. Sie ist immer noch weit geöffnet, aber sie schließt sich. Bei uns ist sie immer noch dichter zusammen, aber sie weitet sich. Wo wird das enden, wenn bei uns die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden? Wenn bei uns Arm und Reich nebeneinander sind, links, das ist das Karlspalais in München. Ein altes Haus, was umgebaut worden ist zu Luxuswohnungen. Alles Luxuseigentumswohnungen. Kann man eine Menge Kohle mit verdienen, wenn man Häuser nicht einfach nur vermietet, sondern kauft, umwandelt und Leuten, die richtig satt Kohle haben, eine Luxuswohnung zur Verfügung stellt. Rechts ist Kala 51. Kala 51 ist ein Haus, das obdachlos gewordenen Frauen als Anlaufstelle diente. 40 Frauen sind da untergekommen, die einfach dann Platz hatten, weil sie sich angesichts steigender Mieten nichts anderes mehr leisten konnten. Viele Frauen haben da regelmäßig ein Essen gekriegt, da war Beratung. Das war ein lebenswichtiger Platz für Frauen, die sonst auf der Straße gehangen hätten. Aber anders als Paraisopolis ist das nicht legalisiert worden. Der Besitzer hat das Haus verkauft an einen weiteren Immobilienspekulanten und die Stadt München hat die Kündigung gekriegt. Und die müssen raus. Noch ein Haus mit Luxuswohnungen. Und die Stadt sagt, man hat uns noch nicht mal das Haus angeboten. Wir hätten versucht, ob wir es selber kaufen können, weil die Frauen das Haus brauchen. Wo ist mehr Gerechtigkeit? Rechts oder links? Und so wie wir ein Slum-Upgrading, so nennt man das, wenn ein Gebiet besser wird, ohne dass Leute vertrieben werden, bezeichnet, so gibt es hier an vielen Stellen in unserem Land ein Life-Downgrading, dass das Leben für Leute härter wird. Matthias Gippert, ich weiß nicht, ob er jetzt schon da ist, er wird auf jeden Fall morgen da sein, weil er einen Workshop hält. Fällt aus. Matthias Gippert hat mir mal erzählt, wie er im Märkischen Viertel den Fahrstuhleffekt, dass ein ganzes Viertel gekippt ist nach unten, in einem überschaubaren Zeitraum quasi live beobachten konnte. Bei uns ist es so, dass immer mehr Leute aus den Innenstadtbereichen verdrängt werden durch teure Mieten, weil da andere kommen, die mehr bezahlen können. Und wo landen sie? In den Großwohnsiedlungen am Stadtrand. Ohne Straßenleben, ohne informelle Netze. Im Dezember brachte der Tagesspiegel einen Bericht über einen türkischen Jungen, die von Kreuzberg nach Spandau zieht, der mit seiner Familie von Kreuzberg nach Spandau ziehen musste ins Falkenhagener Feld, weil das Jobcenter die alte Miete nicht mehr zahlen wollte. Er sagt, 1,5 Stunden zu meinen Freunden. Am Anfang sind sie noch gekommen. Dann war ihnen der Weg zu weit. Wo ist mehr Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern Gerechtigkeit ist eine Richtung. Brasilien ist auf einem langsamen, kontinuierlichen Weg der Gerechtigkeit. In Deutschland gibt es viele Plätze, die auf einem langsamen, kontinuierlichen Weg in die Ungerechtigkeit sind. Und ich hoffe, dieser Abend hat uns geholfen, ein wenig mehr hinzusehen. Hinsehen und dann aufstehen. Und dann sich einmischen, damit dieser Trend umgekehrt wird. Ich möchte nicht in einem Land leben, das für viele Menschen immer ungerechter wird. Ich möchte nicht in einer gespaltenen Stadt leben. Ich möchte in einer Stadt leben, wo Menschen zusammenkommen. Wo Menschen sich kennenlernen, die unterschiedliche Vergangenheit haben, wo sie sich verstehen lernen, wo niemand diskriminiert wird. Oder zumindest kleine Schritte in diese Richtung gehen. Jetzt machen wir wie lange Gruppengespräch? Okay, wir hatten eigentlich gedacht, dass die Leute aus dem Soldiner Kiez noch hier wären, hatten uns gedacht, dass die so als Experten sich mit einigen von euch dann zusammensetzen. Wir haben, weil die Zeit jetzt doch fortgeschritten ist, ein Teil der Schuld muss ich wohl auf meine Kappe nehmen. Also wir haben noch genug Interaktionen, genug Gesprächsmöglichkeiten. Ich möchte noch einen ganz, ganz kleinen Schlusspunkt setzen, der mir aber sehr wichtig ist. Diese Frau hier rechts ist Susan Hemmel. Sie ist Professorin für Jura an der Universität von Alabama. Sie ist Christin. Sie hat sich eine Auszeit genommen, um nochmal Theologie zu studieren. Und sie hat in dieser Studienzeit eine Masterarbeit geschrieben. Die Masterarbeit heißt An Argument for Tax Reform Based on Judeo-Christian Ethics. Plädoyer für eine Steuerreform, die auf dem jüdisch-christlichen Wertesystem basiert. Sie hat sich angeschaut, dass das Steuersystem von Alabama, von allen Bundesstaaten in den USA, das ungerechteste war. Und sie hat es einmal ganz normal auf der natürlichen Ebene verglichen. Wie sieht es in den Nachbarstaaten aus? Wie sieht es mit sonstigen amerikanischen sozialen Werten aus? Sie hat das nicht verglichen mit einem europäischen Wohlfahrtsstaat, der für viele Amerikaner sowieso sozialistisches Teufelszeug ist. Sie hat das verglichen mit Maßstäben, die da allgemein anerkannt sind. Und sie hat festgestellt, die Armutsgrenze sind 16.000 Dollar. Ab 4.000 Dollar zahlt man Einkommenssteuer. Und das ist der höchste Teil der Steuer. Und die Steuern, die Besserverdienende stärker belasten, die sind fast nothing. Und sie hat gesagt, so haben wir keine Zukunft. Der Staat kann doch nicht Schülern angemessene Schulen einrichten. Und dann hat sich die Bibel angeschaut. Ich habe das gründlich durchgelesen, die Exegese ist sauber. Ein bisschen Theologe bin ich auch noch und kann also feststellen, dass da nicht einfach nur ein paar Verse aus dem Zusammenhang gerissen worden sind. Und hat diese Arbeit geschrieben und plädiert dafür, wir müssen etwas ändern an unserem Steuersystem. Diese Arbeit ist jemand in die Hände gefallen, der nicht ganz einflusslos war. Bob Riley, Gouverneur von Alabama, konservativer Republikaner. So tough wie diese Jungs zu sein pflegen, ne? Das merken wir ja an denen, die nächster Präsident der Vereinigten Staaten sein möchten. Der ist im Prinzip dasselbe Kaliber. Im Jahre 2008 hat er einen Todeskandidaten einen möglicherweise entlastenden DNA-Test verweigert, weil er sagte, das kann ihn sowieso nicht entlasten. Aber als er diese Arbeit gelesen hat von Susan Hemmel, hat er reingeschaut, hat er hingesehen. Und er hat seine Bibel rausgenommen, hat auch da reingeschaut und hingesehen. Und er kam zum Ergebnis, Susan Hemmel hat recht. Und dann hat er einen Gesetzentwurf für ein gerechteres Steuersystem eingebracht. Und in der Rede, in der er es begründete, sagte er, ich bin der Allerletzte, der Steuern erhöhen möchte. Ich hasse Steuern. Aber wenn ich als Christ die Bibel ernst nehme, bleibt uns kein anderer Weg, wenn wir für die Bürger von Alabama und ihre Kinder faire Chancen schaffen wollen, als etwas zu ändern an unserem Steuersystem. Er hat seine Legislaturleute überzeugen können. Das Abgeordnetenhaus und der Senat von Alabama haben zugestimmt. Dann gab es eine Volksbefragung in Alabama. Und die reiche Lobby hat so kräftig gewühlt, dass dieses Gesetz zu Fall kam. Mehr Gerechtigkeit ist nicht erwünscht in einem Staat, in dem die allergrößte Mehrheit der Bevölkerung sagen, dass sie Christen oder jüdischen Glaubens sind. Susan Hemmel hat ihre Arbeit mit einem Gebet beendet. Und mit diesem Gebet möchte ich auch meinen Vortrag enden. Sie hat in ihrer Arbeit geschrieben, himmlischer Vater, ich danke dir für all den Segen, den ich empfangen habe. Besonders, weil ich in einer liebevollen Familie aufwachsen durfte, einen liebevollen Ehemann habe und zwei Kinder und eine ausgezeichnete Ausbildung. Ich danke dir für die Gelegenheit, dem Staat von Alabama zu dienen. Und ich bete um deine Führung, während ich in dieser Aufgabe, die mich zu einer fairen Fürsorge für die Leute verpflichtet, voranzugehen. Ich erbitte deine Vergebung für meine Übertretungen. Besonders dafür, dass ich 7 Jahre gebraucht habe, um zu sehen und zu verstehen, wie weit verbreitet die Ungerechtigkeiten sind, die von der großen Mehrheit der Leute in Alabama und ihren Kindern erlitten werden. Genau den Leuten, für die ich eine treuhänderische Aufgabe habe, ihnen zu dienen. Ich gebe diese Arbeit als das Beste, was ich liefern kann, in deinem Namen und zu deiner Ehre. Und es ist meine ehrliche Interpretation deines Wortes als Antwort auf dich. Ich bete, dass du die Herzen meiner Mitbürger in Alabama erweichst und dass du ihnen Augen gibst, zu sehen, Ohren zu hören und die Fähigkeit zu verstehen und dass du sie auf dem Weg der Gerechtigkeit führst. Ich bete, dass du mit den politischen Führern unseres Staates bist, dass du ihnen den Weg zur Gerechtigkeit zeigst, ihnen Mut und Ausdauer gibst, um das zu tun, was richtig ist. Und der Versuchung zu widerstehen, es sich leicht zu machen. Und dass du ihnen die Kraft gibst, die unvermeidliche Opposition, die ihnen entgegentreten wird, auszuhalten. Ich bete, dass du ganz besonders mit den geistlichen Leitern unseres Staates bist. Führe sie dahin, dass sie eine wahrhafte geistliche Erneuerung unseres Staates durchführen können, sodass Alabama deinen Charakter mehr repräsentiert und als ein Licht für andere Staaten und für die Welt ist. Ich mache dieses Gebet im Namen Jesu. Amen. Ich bete um Vergebung. Vielleicht ist das ein Gebet, was wir Christen in Deutschland auch beten müssten. Wir bitten dich um Vergebung, Herr, dass wir oft so lange gebraucht haben, um zu sehen, was es alles gibt in unserem Land. Und wir beten, dass du unseren Mitmenschen und Mitbürgern das Herz weich machst, dass auch sie Augen bekommen, mit denen sie hinsehen können.